Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Ich wünsche Ihnen Mahlzeit an diesem Freitagfenstertag. Die Themen dieser Woche waren Gewalt gegen Frauen, der Umstieg auf das Rad und die Frage Corona-Impfung ja oder nein.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Gewalt gegen Frauen ist in den letzten Tagen und Wochen ein großes Thema in Österreich. Hintergrund ist, 11 Frauenmorde gab es dieses Jahr. Und das ist ein alarmierender Höchstwert. Hilfsangebote gibt es viele, aber leider ist es nach wie vor so, dass Gewalt in der Familie, Gewalt zu Hause ein Tabu ist. Viele Opfer lassen sich nie oder erst spät helfen. Das Fraueninformationszentrum Female hat eine große Infokampagne laufen, jetzt unabhängig von dieser ganzen aktuellen Diskussion. Dabei geht es um psychische Gewalt an Frauen, weil es ist klar, die ist immer mehr im Vormarsch. Mein Gast war die Geschäftsführerin von Female, Lea Putz-Erath.
Ein wichtiges Kernmerkmal der psychischen Gewalt ist, dass es ein wiederholtes Vorkommen von verschiedenen Sachen wie Isolation, Kontrolle, Behinderung im Alltag ist. Aber ein wichtiges Element ist immer, dass die betroffene Person auch sowas wie Angst empfindet, aber auch, dass sich durch die Gewalt ein Machtverhältnis ausdrückt. Es erhöht sich jemand, der nämlich meistens der Täter, über eine andere Person. Die Messlatte ist wirklich so früh wie möglich die eigene Wahrnehmung. Also wenn ich spüre, das fühlt sich nicht gut an, dann muss ich schon in irgendeiner Art und Weise für mich mal reagieren.
Lea Putz-Erath, die Geschäftsführerin des Female. Der Weg aus der Gewalt ist schwierig. Viele Opfer denken, mir glaubt eh niemand. Vor allem bei psychischer Gewalt. Barbara Steiner ist Rechtsanwältin in Wien und sie hat sich auf die Vertretung von Gewaltopfern spezialisiert.
Die Opfer sind dann oft bei der Anzeigenerstattung sehr oft überfordert, wenn dann zum Beispiel eine Anzeigenerstattung um 4 in der Früh erfolgt oder eine spontane Aussage erfolgen soll über eine sehr lang andauernde Gewaltbeziehung, sind die Opfer meist überfordert. Es gelingt dann auch nicht, in einer Anzeigenerstattung sämtliche Vorwürfe detailliert darzustellen, weil das Opfer traumatisiert oder zu müde ist oder auch einfach überfordert ist. Und dann wird im späteren dem Opfer der Vorwurf gemacht, es hätte nicht ausreichend ausgesagt, es wird unglaubwürdig. Es wird auch vielen Frauen unterstellt, dass sie eine Anzeige nutzen, weil sie sich einen Vorteil erhoffen in einem Scheidungsverfahren oder in einem Verfahren wegen der Obsorge der Kinder oder aus finanziellen Gründen.
Also es wird erstens nicht viel angezeigt. Wir haben ein hohes Dunkelfeld. Und dann passiert es sehr häufig, dass einfach Anzeigen keine Konsequenzen für die Täter und Täterinnen haben, weil beispielsweise dann im weiteren Verfahren Beweise fehlen. Jetzt gerade im Mittagsjournal auf dem Herweg hab ich auch wieder einen Bericht darüber gehört, wie es hier auch Mängel gibt in der Forensik. Dann das auch immer wiedergeben. Wie kann ich das, was mir widerfahren ist, so wiedergeben, dass im Justizsystem das auch als Beweis gilt. Beispielsweise bei Vergewaltigung haben wir 2018 in Österreich eine Verurteilungsrate von 9% der Angezeigten. Das ist wenig, viel zu wenig.
Sagt Lea Putz-Erath. Thema Verurteilung von Gewalttätern. Dazu passt der Anruf von der Frau Allgäuer aus unserer Diskussion.
Herr Neustädter, das ist alles nur eine Schönrederei. Ich rede aus Erfahrung. Ich habe einen Freund gehabt, der hat den 11 Monate gekriegt. Da sagt man, wir haben viel zu humane Gesetze. Wir werden so gerne psychologisch betreut, weil sie nicht mehr wissen, was sie da haben. Da tun wir hören. Da tun wir einfach hören. Kinder, keine Mama mehr. Also das sind einfach keine Sachen. Die Gesetze gehören geändert und zwar ganz radikal und schnell.
Wie sind Sie aus dieser Gewaltsituation rausgekommen?
Ja, ganz einfach. Ich habe die Polizei angerufen und habe ihn verhaftet. Und dann hat es eine Verhandlung gegeben, hat er damals, das ist ja schon einige, viele Jahre her, hat er 11 Monate gekriegt und nie mehr was getan.
Wenn man das hört, weiß man, wie enorm wichtig die Prozessbegleitung der Opfer ist. Und zwar möglichst früh, denn da geht es nicht nur um die Aufarbeitung im juridischen Sinne, sondern auch um Neuorientierung. Denn der Täter ernährt oft die Familie. Dazu Ulrike Furtenbach, sie leitet die IFS Gewaltberatung.
Prozessbegleitung als eine ganz wichtige Unterstützung für gewaltbetroffene Menschen muss immer wieder bekannt gemacht werden. Man muss aber auch dazu sagen, dass jede Polizei Beamtin, Beamter bei einer Einvernahme auf diese Unterstützung hinweisen muss. Das gehört also auch zu dem Regelwerk bei einer Einvernahme, zu diesen Pflichten, die vorzunehmen sind von der Polizei. Und das wird auch so gemacht.
Ergänzen würde ich ein bisschen, dass jetzt, wenn ich mir vorstelle, Polizeieinvernahme ist eine Extremsituation, ob ich dann diese Informationen wirklich so gut aufnehmen kann, dass ich mich dann wieder daran erinnere, wenn ich diese Unterstützung brauche, da wäre sicher noch Ausbaumöglichkeiten oder vielleicht, also aus Deutschland kenne ich auch Modelle, wo dann aktiv angerufen wird beispielsweise.
Und zum Schluss der Sendung, am Montag gab es noch 5 Empfehlungen von Lea Putz-Ehrath, um möglichst früh aufkommender Gewalt entgegentreten zu können.
Vertrauen Sie Ihrer Wahrnehmung, was sich nicht gut anfühlt, ist nicht gut. Sie sind nicht allein, sprechen Sie mit jemandem, suchen Sie sich Hilfe, entweder in einer Beratungsstelle oder Selbsthilfegruppe. Jeder Mensch ist gut und wertvoll, so wie er ist. Und Grenzüberschreitungen, die muss man erkennen und seine eigenen Grenzen auch schützen.
Na, ist bei Neustädter am Freitag, Wochenzusammenfassung. Ab aufs Rad, vom Umstieg auf den Drahtesel war bei uns am Dienstag die Rede. Wir fragten, was hindert uns an diesem Umstieg, was hilft uns? Vorarlberg ist Radler Nummer 1 in Österreich. 16% der sogenannten werktäglichen Wege werden in Vorarlberg schon mit dem Rad gefahren. Mein Gast am Dienstag war Anna Schwärzler-Nick. Sie ist die Radverkehrskoordinatorin des Landes.
Damit meinen wir jetzt nicht den Ausflug am Sonntagnachmittag mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, liegen wir in etwa doppelt so hoch wie der Österreichschnitt und kein anderes Bundesland radelt mehr als die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen. Werktäglicher Weg heißt eigentlich Weg, der ansonsten auch mit dem Auto zurückgelegt werden würde. Also auch der Weg zum Schwimmbad, der Weg zur Freundin, der Weg zur Arbeit, der Weg in die Schule, zum Kindergarten, alle diese Wege.
Anna Schwärzler-Nick, Radverkehrskoordinatorin des Landes. Aber geht noch mehr? Stimmt das? Verträgt das Verkehrsnetz in Vorarlberg noch mehr Radler? Mario Ammann ist der Geschäftsführer von Sicheres Vorarlberg. Er sagt, wenn wir das wollen, dann müssen wir dringend etwas tun, sonst wird es noch gefährlicher.
Wir haben keinen Platz, keinen Raum, um da wirklich das so zu schaffen, dass alle Verkehrsteilnehmer genügend Platz und Raum bekommen. Also wir haben vom Kind bis zum Rennradfahrer alle auf der gleichen Strecke und der Geschwindigkeitsunterschiede sind ein Riesenproblem und das wird uns noch längere Zeit begleiten.
Wir haben aber schon in vielen Fällen noch die Möglichkeit, mehr Platz auch fürs Fahrrad zu schaffen. Nicht immer und nicht überall. Manchmal braucht es Kompromisse. Wir sind davon überzeugt, dass nur mit ausreichender Infrastruktur eben diese Probleme bewältigbar sind. Der Radfahrer und die Radfahrerin, die sind ja nicht überall gleich. Der eine fährt mit Kind, der andere ohne, der andere mit E-Bike, mit Rennrad. Wieder jemand möchte es gemütlich angehen. Schüler, junge Leute wollen in Gruppen fahren. Da will man reden, während man fährt. Da möchte man nebeneinander fahren können. Wenn wir möchten, dass die Menschen noch mehr Rad fahren und wir liegen nicht schlecht, aber wir haben noch höhere Ziele und wir wissen das auch im internationalen Vergleich, dass wir Luft nach oben haben, dann müssen wir da mehr Angebot schaffen.
Es tut sich viel Positives im Land für die Radler, das sagt Veronika Rüdisser von der Radlobby Vorarlberg, aber auch sie sieht viele Gefahrenquellen.
Als Radfahrer kennt man das halt als Alltagsradler sehr gut, diese alltäglichen Problemstellen, sage ich mal, wo man sagt, da ist auch Wochen nach dem Schneefall noch der Radweg voller Kies, dass man nur so dahin rutscht, da hört ein Radweg plötzlich mitten im Nirgendwo auf und ich muss mich in den Mischverkehr begeben mit Autos und Lkw, die 50, 60 km/h fahren. Ich fahre auf dem Radweg und plötzlich steht da mitten auf dem Radweg eine Ampel und dann muss ich schnell überlegen, links oder rechts, wo ist es weniger gefährlich.
Fahrradfahren ist grundsätzlich ein sicheres Verkehrsmittel. Natürlich muss man auf bestimmte Dinge achten und natürlich sind wir als öffentliche Hand da noch in vielen Bereichen gefordert, Gefahrenstellen auch zu entschärfen. Das möchte ich damit gar nicht in Abrede stellen. Aber das Fahrrad ist grundsätzlich ein sicheres Verkehrsmittel. Wenn man vorausschauend fährt, sich selber schützt, im Zweifelsfall halt stehen bleibt, kann man sehr, sehr viele Unfälle auch selber verhindern. Ich möchte also die Angst nehmen, dass man besser nicht Fahrrad fährt, wenn man sich sonst wehtut. Da gibt es so internationale Studien, dass das Unfallrisiko weit geringer ist als der Gesundheitsnutzen, der daraus entsteht.
Sagt Anna Schwärzler-Nick. Erfreulich viele Radler haben sich bei uns in der Diskussion gemeldet und es kam immer wieder der Appell für mehr Rücksicht und mehr Miteinander zwischen Fußgängern, Radlern, Autofahrern, Radlern etc. Und dann kam da noch eine wirklich wichtige Frage von der Frau Feldkircher.
Ich habe wirklich Sorge, ich bin eine Mordsradfahrerin, das tue ich am liebsten im Sommer, mit meinem Mann oder allein im Bregenzer Wald oder am Land draußen. Und meine größte Sorge ist immer, wenn jemand überholt, es klingelt fast niemand. Und das finde ich also sehr, sehr gefährlich. Was könnte man da tun? Also ich klingel immer, wenn ich wo vorfahre.
Also mir empfehlen schon das Klingeln. Ja. Man muss ja nicht gleich Sturm klingeln und kann trotzdem in angepasster Geschwindigkeit am Fußgänger oder der Fußgängerin vorbeifahren. Da haben viele noch Hemmungen, weil das als teilweise auch unhöflich wahrgenommen wird. Man will ja niemanden aus dem Weg klingeln. Also wir empfehlen es trotzdem eben, es hilft auch im Endeffekt dem, der angeklingelt wird, damit er nicht so erschrecken muss. Okay.
Vorarlberg hat viel vor. In den nächsten 5 Jahren sollen 62 Millionen in Kooperation mit dem Bund ins Radwegenetz investiert werden. Vor allem Schnellverbindungen sind wichtig, damit das Rad für den Berufsverkehr attraktiver wird, sagt Veronika Rüdisser von der Radlobby.
Die Möglichkeit, schnell zu fahren, das ist für Radfahrer mindestens genauso wichtig wie für Autofahrer, vor allem eben für Pendler. Dass ich sage, Radschnellverbindungen, so wie es derzeit gehandhabt wird, oder diese Landesradrouten, die ja oft die einzigen gemeindeübergreifenden Radrouten sind, die sind sehr verwinkelt. Also Radschnellverbindungen, glaube ich, sind gerade für Pendler was ganz was Wichtiges. Wenn man da eben auch ansetzen will und sagen will, wir wollen, dass die Leute mehr mit dem Fahrrad pendeln, dann wird es das auf jeden Fall ein verstärktes Engagement brauchen, um halt tatsächlich Radrouten, Radschnellrouten einzurichten, die diesen Namen eben auch verdienen.
Da haben wir einige Abschnitte, an denen wir aktuell arbeiten. Zwischen Götzis und Rankweil sind wir intensiv dran. Zwischen Dornbirn und Honems gibt es einige Projekte. Zur Verbindung der Hofsteiggemeinden von Dornbirn und Lustenau haben diese Planungen begonnen. Das sind die höchstrangigen Routen, die wir planen. Das ist doch ein bisschen aufwendig, dauert auch, bis die tatsächlich dann umgesetzt werden können. Aber das stimmt, die brauchen wir und an denen sind wir dran.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Am Mittwoch gab es eine ganz besondere NBN-Ausgabe, die hat nämlich 3 Stunden gedauert, das Thema Corona-Impfung ja oder nein. Wir haben in Vorarlberg 332.000 Impfberechtigte, 218.000 sind angemeldet oder schon geimpft. 114.000 haben sich also noch nicht für die Impfung entschieden. In dieser Sondersendung ging es uns darum, Fragen der Hörer zu beantworten. Die Hörer, die Fragen standen im Mittelpunkt. Meine Experten waren Daniela Jonas, Kinderärztin und Impfreferentin der Ärztekammer, Vorsorgemediziner Hans Konzin und für die politischen Fragen Landeshauptmann Markus Wallner.
Auch ein Grund, wieso ich da bin und auch ein paar Stunden da bleiben werde. Es geht mir einfach darum, den Vorarlbergern zu vermitteln, raus aus der Krise, einfach bitte impfen gehen, sich gut informieren. Ich respektiere jede Entscheidung, aber was uns natürlich hilft, ist, wenn jemand sich auch bereit erklärt, sich zu impfen. Bei 280.000, sagen uns die Experten, ist eine Überlastung unserer Gesundheitssysteme praktisch überwunden. Da kann uns nichts mehr passieren. Wenn wir über 300.000 hätten, dann könnten wir eines Tages sagen, wir sind die Pandemie los, was mir natürlich am allerliebsten wäre.
Soweit der Landeshauptmann. In diesen 3 Stunden sind viele Skeptiker zu Wort gekommen. Menschen, die sich einfach noch nicht trauen, zur Impfung Ja zu sagen. Zum Beispiel Frau Penninger, sie ist 91 Jahre alt.
Ich bin kein Impfmuffel. Ich lasse mich schon impfen. Aber die erste Impfung oder die ersten Impfungen wollte ich nicht haben.
Sie möchten, dass das vorher besser getestet ist, dass man mehr Erfahrungen sammelt?
Ja. Meine Freundin hat einen Sohn gehabt und der Sohn war bei der Gerichtsmedizin. Und der hat gesagt, du, jetzt soll ich ja nicht impfen lassen.
Also ich würde ja sagen, dass sie auf jeden Fall in der Risikogruppe ist, wenn sie sich mit Corona infiziert. Und wenn sie nicht geschützt ist, hat sie da schon eine sehr gute Chance, einen schweren Verlauf zu erleben. Mhm. Und ich würde ja schon, wenn ich sie persönlich treffen würde, in einem guten Gespräch erklären, warum es für sie wichtig ist. Und dass wir gesehen haben, in dem ganzen Verlauf, seit wir jetzt weltweit impfen, also wir müssen ja auch die Länder betrachten, wo wir ja schon die früheren Daten haben, dass es keinen Sinn macht zu warten.
Keinen Sinn macht es zu warten. Und man hat auch schon die ganzen Informationen, die man braucht. Hans Konzin.
Also ich darf vielleicht ganz persönlich werden. Meine Mutter ist 103 Jahre alt und wir haben uns lang überlegt. Es ist einfach nicht möglich, eine Person über lange Zeit zu schützen. Und vor Ende 2022 wird das Problem ständig präsent sein. Das heißt, wer sich impfen lässt, hat das Problem sozusagen im Wesentlichen erledigt. Wer sich nicht impfen lässt, ist immer konfrontiert mit dieser Gefahr. Und die wird bleiben, die geht nicht weg.
Soweit die Überzeugung von Hans Konzin, Vorsorgemediziner. Vorhin hat Daniela Jonas gesprochen. Sie ist, wie gesagt, Kinderärztin und Impfreferentin der Ärztekammer. Und natürlich sind unter jenen, die die Impfung ablehnen, auch viele Corona-Leugner. Infizierte, Erkrankte und Verstorbene stünden in keinem Verhältnis zur Panik und zu den Einschränkungen, die es nun schon seit 14 Monaten gibt, ist jetzt einmal grob zusammengefasst die Argumentation. Dazu die Erklärung von Hans Konzin.
Wir haben bis zum heutigen Tag 3,3 Millionen Tote weltweit. Ja. Und ja gut, ich meine, wer das leugnet, der hat ein Problem. Aber das ist jetzt einmal fix. Und wir haben immer wieder volle Intensivstationen, die auch einmal einem dringenden Intensivfall, der nicht Covid erkrankt ist, möglicherweise das Bett wegnimmt. Also wir haben ein Problem. Allerdings haben wir heute einen positiven Ausblick. Impfnebenwirkungen treten innerhalb der ersten 3 Wochen auf und dann ist Schluss. Manchmal wird die Diagnose später gestellt. Also da werden einfach wissenschaftliche Ergebnisse geleugnet, ignoriert und Hypothesen aufgestellt. Hypothesen sind gut für die Wissenschaft, aber nicht für die Beratung von Personen.
Ein wichtiges Thema, das wir am Mittwoch mehrmals in der Sendung hatten, ist die Frage Impfung nach Infektion. Dazu die konkrete Anfrage von der Gertrud Kreml. Ich darf kurz ihr Mail vorlesen. Meine Frage wäre, warum sollte man sich trotz schon überstandener Corona-Erkrankung 2-mal impfen lassen? Würde da nicht eine Impfung genügen? Meiner Meinung nach wäre das ja schon die Auffrischung, da ich ja schon Antikörper von der überstandenen Erkrankung in mir habe. Dazu die Antwort von der Daniela Jonas.
Ja, also wenn man die Erkrankung durchgemacht hat, dann ist die Empfehlung so, dass man die Impfung, die erste Impfung, 6 bis 8 Monate aufschieben kann. Das haben wir auch in den Impfstraßen immer so empfohlen. Aber wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, haben wir den Personen auch angeboten, sie trotzdem zu impfen. Denn wir haben in den Studien im Vorfeld gesehen, dass die Impfung trotzdem gleich gut vertragen wird. Die zweite Impfung, also sprich Erkrankung plus erste Impfung und dann noch die zweite Impfung, das ist noch ein bisschen Gegenstand der Diskussion. Aus den Studien heraus sehen wir, dass der Antikörperlevel, also die Menge an Antikörpern nicht mehr so stark ansteigt dann nach der zweiten Impfung. Also könnte davon ausgegangen werden, dass man die nicht mehr braucht. Aber dazu haben wir vom Nationalen Impfgremium noch keine Empfehlung.
Sagt Daniela Jonas. Was nützt die Impfung, wenn ich doch noch infiziert werden kann? Ist auch eine oft gestellte Frage dazu. Der Anruf von der Frau Blum.
Ich kenne jetzt 3 Fälle, die 2-mal geimpft sind und Antikörper haben und trotzdem das Corona weiter verbreitet haben. Und da frage ich mich, für mich ist eigentlich das Thema, wenn ich da höre von der Politik, die müssen nicht mehr testen, die sind dann frei. Also das stimmt einfach nicht und da wird jemand angelogen.
Ja, also wie sie schon gesagt hat, die Impfung ist in erster Linie der Schutz für einen selber vor einer schweren Erkrankung oder vor einem tödlichen Verlauf und in weiterer Folge dann auch der Schutz für unser Gesundheitssystem. Es wurde aber auch schon in einigen Studien gezeigt, dass vollständig Geimpfte weniger Überträger sind, also kürzer und auch weniger stark. Und deshalb ist schon auch davon auszugehen, dass uns das dann auch für die Gesellschaft was bringt und nicht nur für einen selber.
Also dass die Weiterverbreitung nicht so schnell stattfindet und dass die Verläufe nicht so schwer sind und wir auf den Intensivstationen keine weniger Probleme haben. Ist das sozusagen der Schluss, den wir Laien daraus ziehen dürfen?
Genau.
Okay, gut.
Darf ich noch was erwähnen? Nicht, dass das so stehen bleibt. Also ein Freibrief für nicht testen war das nicht. Also ich bin da sehr genau, man muss die Regeln beachten. Wenn ich den ersten Stich bekomme, dann habe ich zu warten bis zum 22. Tag. Und erst ab dieser Rechnung beginnt nach dem ersten Stich eine Frist von 3 Monaten. Man ist da sehr vorsichtig. In dieser Zeit, die ersten 3 Wochen, muss ich weiter testen. Ab dem 22. Tag kann ich für 3 Monate nicht mehr testen. Und wenn ich den zweiten Stich gemacht habe, von da weg 9 Monate. Und dann muss ich ihn natürlich wieder testen. Also das ist schon klar.
Das ist eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, nämlich mehrmals. Also noch einmal. Nach dem ersten Stich muss man 22 Tage warten, dann ist man 3 Monate von der Testpflicht befreit. Nach dem zweiten Stich läuft sofort eine 9-monatige Befreiung von der Testpflicht. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wie schon erwähnt, viele Skeptiker kamen in dieser Sendung zu Wort, aber auch viele, die einfach Nein sagen. Zum Beispiel der Altenpfleger Elias Schreiber.
Also natürlich schützt man mit der Impfung auch andere Personen, aber im Großen und Ganzen geht es um meinen Körper, um mich selber. Und deswegen muss die Entscheidung zuerst bei mir fallen, bevor ich auf andere schaue.
Sagt der Altenpflege. Und dieses Statement zeigt auch die Diskussion, die seit Anfang letzter Woche aufgetaucht ist, nämlich ob es vielleicht doch eine Impfpflicht für spezielle Berufsgruppen geben wird, eben zum Beispiel Pfleger oder auch Pädagogen. Landeshauptmann Wallner stellte mehrmals klar, dass er nicht für eine Impfpflicht ist, aber Personen in solchen Berufen sollten sich ihre Position noch einmal überlegen, wenn sie sich nicht für die Impfung entscheiden können, sagte der Landeshauptmann.
Und ich sage, wenn jemand wirklich überhaupt nicht impfen möchte, hat man das zu respektieren. Aber dann muss er oder sie auch verstehen, dass es dann auch gewisse Testpflichten geben muss. Also man muss in erster Linie sich selbst schützen, aber man hat auch Verantwortung gegenüber anderen. Und wenn ich jemanden anstecke, der zu einer Risikogruppe gehört, dann kann ich wirklich sehr großen Schaden verursachen. Und das muss sich jeder selbst auch überlegen.
Die große Alternative, Markus Wallner, ist ja der Test. Jetzt haben wir ein immenses Testangebot. Ich nehme jetzt einmal schwer an, das wird nicht über Jahre hinweg aufrechterhalten werden können. Wo ist die Zukunft des Testes für jene Menschen, die sich einfach nicht impfen lassen wollen?
Im Testgeschehen insgesamt gehe ich davon aus, dass das zurückgehen wird, weil ja auch die Geimpften, es werden immer mehr, die werden zumindest dann für die nächsten 9 Monate nach dem zweiten Stich keinen Test mehr benötigen. Und die anderen, die sich eben nicht impfen lassen, die werden weiterhin mit Tests leben müssen. Für die werden wir auch weiter ein Angebot haben müssen. Aber ich sage jetzt auch einmal dazu, ob wir auf Dauer und alle Ewigkeit Gratistests für alle anbieten können, wenn es gleichzeitig eine Impfung gibt. Das überlege ich mir natürlich auch, ob wir das machen können. Nicht solange wir in diesen Schwierigkeiten stecken, aber auf Dauer alles gratis, das muss ich ehrlich sagen, wenn wir eine Impfung anbieten können, dann wird das über kurz oder lang schon ein Thema werden.
Ein Thema, das immer wichtiger wird, ist die Impfung von Kindern. Momentan haben wir die Altersgrenze 16, aber in Wien kann man sich ab kommender Woche bereits die Kinder ab 12 anmelden. Dazu Daniela Jonas, Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer und bei uns Kinderärztin.
Also momentan können wir mit dem BioNTech-Pfizer ja Jugendliche bis nach 16 Jahren hinunter impfen. Die Zulassung ist beantragt bei der EMA, dass auch 12- bis 15-Jährige mit diesem Impfstoff geimpft werden können. Da erwarten wir die Zusage so in wenigen Wochen.
Raten Sie das Ihrer Kundschaft, den Patienten, raten Sie das den Eltern?
Wenn ich die ganzen Daten dann auch gesehen habe, dann werde ich Ihnen das schon raten, ja.
Aber jetzt noch nicht?
Nein, weil ich noch nicht alle Daten gesehen habe.
Okay, und bis 12 geht das, wenn ich richtig aufpasse dann?
Vorerst bis 12, es laufen aber auch Studien dann von 6 Monate bis 11 Jahre.
Soweit Daniela Jonas. Corona-Impfstoffe, Rettung oder Risiko, das ist der Titel eines neuen Buches von Clemens Arvey. Darin wird vor allem die schnelle Entwicklung der Impfstoffe hinterfragt. Langzeitstudien würden fehlen. Dazu der Auszug eines Kommentars von Reinhard Delfin, der sich im Facebook in unserer Diskussion beteiligt hat. Ich darf zitieren: Niemand der Experten, unter Anführungszeichen, die sich für mich wie korrupte und gewissenlose Impfbefürworter darstellen, erwähnt auch nur in einer einzigen Stellungnahme, dass die Impfstoffe nur eine bedingte Zulassung haben. Dazu die Antworten aus der Sendung vom Mittwoch.
Es gibt genau definierte Schritte, die eingehalten werden müssen, egal ob das ein Medikament oder ein Impfstoff ist. Diese Schritte wurden alle eingehalten. Sie wurden nur teilweise parallel gefahren und sie wurden beschleunigt, indem wirklich alle Länder auf der ganzen Welt mitfinanziert haben. Wenn man sonst Medikamente oder Impfstoffe entwickelt, dann dauert es oft Jahre und es hat halt natürlich immer einen finanziellen Hintergrund. Und hier war einfach die Notwendigkeit, dass das sehr schnell geht. Das haben Gott sei Dank alle Länder erkannt und sie haben das alle unterstützt. Und deshalb sind in diesen parallel verlaufenden Studienabschnitten diese Ergebnisse schneller gesammelt worden. Aber es wurde nichts ausgelassen.
Natürlich, bei jeder Impfung und auch bei jedem neuen Medikament gibt es nach der Einführung, vor allem auch, wenn es sich um eine Notfalleinführung handelt, gibt es eine Nachbeobachtung.
Und bei der Zulassung wurden nicht irgendwelche Augen zugedrückt, weil die hohe Politik Druck gemacht hat, dass es nur so grauscht hat?
Absolut nicht. Das sind Experten, das sind Leute, die unabhängig sind. Nehmen wir die EMA her. Das sind aus verschiedensten Ländern der EU, sind dort die Experten drinnen. Ja, die sind nicht abhängig, die sind völlig frei und die würden auch die Verantwortung nicht auf sich nehmen. Also wenn da fahrlässig oder bewusst irgendwas falsch gemacht wird, dann käme das zutage. Und wir haben die FDA ja auch auf der anderen Seite. Gut, AstraZeneca wurde von der FDA nicht zugelassen, weil dort kein Antrag gestellt wurde. Also nicht, weil sie irgendein Problem damit gehabt hätten.
Sagt Vorsorgemediziner Hans Kunze. Und zum Schluss noch die Frage, wie lange dauert das alles noch? Wann haben wir die Herdenimmunität und die Gemeinschaftsimmunität? Wann kann uns das Virus nichts mehr anhaben? Wann bekommen wir unsere Normalität zurück? Eine Antwort von Hans Kunze.
Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden infiziert und möglicherweise krank oder geimpft. Wer nicht geimpft ist, wird die nächsten 1,5 Jahre ständig befürchten müssen, dass er Kontakt mit dem Virus hat und unter Umständen auch schwer krank wird. Also wir haben nur die zwei Sachen. Entweder natürliche, durch Krankheit erworbene Immunität oder durch Impfung erworbene Immunität. Und wie lange das dauern wird, also bei der spanischen Grippe waren es praktisch 3 Jahre, bis sie mehr oder weniger, also zumindest große Ausbrüche abgeklungen sind. Ich hoffe, und es schaut ganz so aus, dass wir also bis in 1 Jahr das Problem so im Griff haben, dass wir annähernd normal wieder leben können. Aber Ausbrüche wird es auch dann immer wieder geben.
Bei vielen Skeptikern sind unterschiedliche Motive dahinter. Ich glaube, wenn sich jemand wirklich persönlich gut überlegt, soll er impfen, ja oder nein, ist das einfach auch zu respektieren. Aber wie gesagt, ich habe von niemandem eine Alternative gehört. Und da habe ich eine andere Verantwortung. Ich bin Landeshauptmann dieses Landes und muss dazu schauen, dass wir möglichst rasch aus dieser Krise rauskommen. Wenn mir jemand sagt, was wir für eine Alternative haben, würde ich sie wählen. Wir haben sie aber nicht.
Sagte Markus Wallner am Ende dieser 3-stündigen Sondersendung. Gern der Hinweis, es sind insgesamt 3 Teile dieser Sondersendung, auch bei uns im Podcast, jeweils gut 40 Minuten. Wenn es interessiert, reinklicken, reinhören. Es sind natürlich noch viele andere Fragen diskutiert worden, beantwortet worden und auch wieder nicht beantwortet worden. Wenn es interessiert, vorarlberg.orf.at oder überall dort, wo es normal auch die Podcasts, Spotify etc. zu hören gibt. Ein paar Reaktionen noch zum Thema Ab aufs Rad, schrieb der Pascal aus Novels. Danke für dieses Thema. Ich fahre seit Jahren täglich, auch bei Schlechtwetter, Rad. Das Hauptproblem sind nicht Radfahrer oder Fußgänger, sondern Autofahrer, die den Mindestabstand überhaupt nicht einhalten. Immer wieder werde ich auf dem Fahrradweg geschnitten oder so knapp überholt, dass ich sogar berührt werde. Es gab viele, viele, viele Reaktionen auf unsere Impf-Sondersendung, vor allem im Facebook. Aktuell sind dort weit über 100 Kommentare nachzulesen. Wenn es Sie interessiert, klicken Sie rein. Durchaus speziell, sage ich jetzt einmal, zwei Kommentare noch. Der eine schreibt, ich kann mir vorstellen, dass es wie bei einer Grippe zu Auffrischungen kommen muss, wie bei Corona. Wer das will, macht es. Wer nicht, macht das eben nicht. Wir werden damit leben müssen. Ganz andere Meinung, der Thomas Anfang, er schreibt, nein, Herr Wallner, ich will oder werde mich sicherlich nicht daran gewöhnen, bis ans Ende meiner Tage bei jedem Schnupfen, bei jedem Husten etc. mit einer Maske herumzulaufen. Ich tue das sicher nicht. Zum Schluss noch der Buchtipp von Clemens Arvey, Corona-Impfstoff, Rettung oder Risiko, erschienen im Quadriga Verlag. Und dann die Themenübersicht für die kommende Woche. Na, bei Neustädter gibt es Vorarlberg, ORF.at links oben, Radio Vorarlberg, dort auf NBN klicken. Wenn ich ehrlich bin, ist sie noch nicht fertig, aber sie ist bis heute um 15 Uhr fertig. Am Montag geht es bei uns um heimtückische Langzeitwirkungen. Viele Corona-Patienten berichten über Spätfolgen, vor allem bei der Lungenfunktion, aber auch im kognitiven Bereich. Mittlerweile wird das Ganze Post-Covid genannt und es wird immer mehr zum Thema. Bei uns gibt es die Hintergründe, die Symptome und auch schon die ersten Behandlungsmöglichkeiten. Am Montag ab 13 Uhr, jetzt, schönes Wochenende, bis am Montag und gesund bleiben.